Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Dr. Michael Böhmer. Er ist Partner und Chief Economist bei der Prognos AG und hat im März das Buch »Die Wirtschaft wächst, der Wohlstand nicht, wie Deutschland wieder glücklich wird« über den Finanzbuchverlag veröffentlicht. Im Interview geht es um die Unzufriedenheit der Deutschen und was das mit gesellschaftlichem Zusammenhalt, Reformen in der Politik und dem demografischen Wandel zu tun hat. Gemeinsam gehen wir außerdem der Frage nach, warum die Deutschen eigentlich so unzufrieden sind, und Michael Böhmer zeigt Lösungsvorschläge auf, wie das Verhältnis zwischen dem deutschen Staat und seinen Bürgern wieder verbessert werden kann. Außerdem sprechen wir über den demografischen Wandel und die Überalterung Deutschlands und auch hier über potenzielle Lösungen, damit unser Rentensystem auch weiterhin funktionieren kann. Und zum Schluss hat der Chief Economist der Prognos AG noch 3 Vorschläge parat, mit denen das Ziel eines guten Lebens in Deutschland erreicht werden kann. Du siehst, volles Programm in der heutigen Folge. Es ist auch ein sehr spannendes Gespräch geworden mit Herrn Böhmer. Und das Buch kann ich auch absolut empfehlen. Ich habe es sehr gern gelesen und ja, vielleicht hast du nach dem Interview ja auch Lust, da mal reinzuschauen. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge noch präsentiert von Vodafone und dem neuen Angebot Red Business Internet and Phone 1000 Cable. Mit diesem Business-Tarif von Vodafone hast du nicht nur einen gigaschnellen Internetanschluss mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde im Download, sondern du profitierst als Businesskunde auch von den Telefonievorteilen dieses Tarifs. Und das sind zum einen die absolute Kostenkontrolle durch die Mobile Flat. Das heißt, du nutzt eine Flatrate in alle deutschen Netze, egal ob Festnetz oder Mobilfunknetz, ohne Aufpreis. Und zum anderen nutzt du Premium-Telefonie und kannst damit auf bis zu 4 Sprachkanälen gleichzeitig telefonieren. Ein weiterer Vorteil: Red Business Internet and Phone 1000 Cable bietet das schnellste Netz mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde und ist damit bis zu 4-mal schneller als DSL. Und außerdem bist du im eigenen Kabelnetz von Vodafone unabhängig vom alten DSL-Anschluss. Außerdem im Red Business Internet and Phone 1000 Cable Tarif ist ebenfalls eine statische IP-Adresse sowie die Premium Hardware Fritzbox 6591 enthalten. Und für Fragen steht euch die Business Hotline mit telefonischem Rund-um-die-Uhr-Service zur Verfügung. Mit deinem Business kannst du jetzt ganz einfach zu Vodafone wechseln, hast als Unternehmenskunde einen kostenlosen Anschlussservice und musst keinen Tag auf Internet verzichten. Alle Infos rund um Red Business Internet and Phone 1000 Cable findest du auf der Webseite vodafone.de/businesscable und in den Vodafone Shops. Und natürlich überall, wo es Vodafone gibt. Mach auch du jetzt mit deinem Business den Sprung in die digitale Zukunft und steige um auf blitzschnelles Internet von Vodafone. Und wir steigen jetzt um zum Interview mit Dr. Michael Böhmer. Auf geht's. Meine Leitung geht heute mal wieder nach München zu Dr. Michael Böhmer. Er ist Partner und Chief Economist bei der Prognos AG und hat im März das Buch »Die Wirtschaft wächst, der Wohlstand nicht – Wie Deutschland wieder glücklich wird« über den Finanzbuchverlag veröffentlicht. Darüber wollen wir in den kommenden 60 Minuten sprechen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Herr Böhmer. Wie haben Sie denn die letzten Corona-Wochen erlebt?
Hallo Herr Kort, zunächst mal schönen guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich habe die letzten Corona-Wochen hauptsächlich im Homeoffice erlebt. Unsere Arbeit geht aber unvermindert weiter. Also ich gehöre zu der privilegierten Gruppe derjenigen Beschäftigten, die eher mehr und nicht weniger Arbeit haben durch die Corona-Krise. Ja. Und gesundheitlich sind wir auch alle gut durchgekommen.
Das ist schön zu hören. Jetzt haben Sie Prognos eben schon angesprochen. Sie sind Partner und Chief Economist. Was steckt denn hinter dieser Bezeichnung?
Also vielleicht erläutere ich ein bisschen, was die Prognos macht, wo sie herkommen. Wir sind ein privates Unternehmen für Wirtschaftsforschung oder privates Institut für Wirtschaftsforschung und Politikberatung. Mhm. Wir sind vor gut 60 Jahren aus der Universität Basel in der Schweiz heraus gegründet worden. Das war damals ein sehr innovativer Ansatz. Also heute würde man das als Start-up bezeichnen. Den Begriff gab es damals noch nicht, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Sind mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit 180 Mitarbeitern und wir befassen uns, um es mit einem Wort zu sagen, mit der Zukunft. Okay. Wir befassen uns in meinem Team als Ökonom mit der Zukunft der Wirtschaft, der Gesamtwirtschaft natürlich, des Strukturwandels, der Transformation, die in vielen Branchen ansteht, der Globalisierung natürlich. Wir befassen uns mit allen Fragen des Klimawandels, der Energiewende, der Verkehrswende. Mhm. Wir befassen uns mit vielen regionalwirtschaftlichen Fragestellungen. Mancher der Zuhörerinnen und Zuhörer kennt vielleicht den Prognos Zukunftsatlas, wo wir sehr detailliert auf regionaler Ebene in Deutschland schauen, wie zukunftsfähig sind denn die Regionen. Das sind unsere Themen, mit denen wir dann unsere Kunden beraten. Das sind im Wesentlichen Ministerien, Bundeslandesministerien, es sind Stiftungen, es sind Verbände und es sind natürlich auch private Unternehmen, denen wir helfen, mit unseren Erkenntnissen auch Lösungen zu finden für ihre Probleme.
Und Ihre Rolle als Chief Economist ist jetzt welche genau?
Meine Rolle ist im Grunde so, dass das Team der Ökonomen ein bisschen zusammenzuhalten, die großen Fragestellungen zu identifizieren, mit meinem Team zu bearbeiten und wirklich auch für Unternehmen, aber am Ende auch für die Gesellschaft mit Lösungen zu entwickeln.
Und das Wissen, was Sie beruflich immer mitbekommen und sich auch aneignen, das haben Sie ja jetzt in Form eines Buches rausgebracht. Denn Mitte März, ich habe es eben schon erwähnt, haben Sie Ihr Buch rausgebracht, die Wirtschaft wächst, der Wohlstand nicht. Leider kam es genau zur Hochzeit der Corona-Krise heraus und damit war der Titel eigentlich schon am Veröffentlichungstermin veraltet. Welchen Einfluss hat denn Covid-19 auf die Inhalte im Buch?
Ja, das wirkt in der Tat ein bisschen unglücklich. Das ist richtig, so ein Buch hat natürlich ein bisschen Vorlauf. Ich habe das im Wesentlichen im letzten Jahr 2019 geschrieben und dann wird das produziert. Und noch zu dem Zeitpunkt, als das Buch im Druck war, im Februar, haben wir eigentlich alle sagen können, naja, die kleine konjunkturelle Delle, die wir so im Winter hatten, die haben wir überwunden und eigentlich sieht es für 2020 wirtschaftlich wieder ganz gut aus. Und zu dem Zeitpunkt hat sogar das Robert-Koch-Institut noch gesagt, also eine große Epidemie in Deutschland müssen wir nicht befürchten. Der Rest ist dann Geschichte. Insofern, aus heutiger Sicht würde man den Titel vielleicht ein bisschen anders wählen, aber so unglücklich ich das für einen Moment fand, je länger wir in der Krise sind, desto deutlicher wird mir, dass es eigentlich ein Corona-Buch ist.
Okay.
Das muss ich vielleicht ein bisschen erläutern.
Ja.
Zum einen wird die Wirtschaft auch wieder wachsen, das ist sicher und wann und wie stark, da wage ich keine Prognose drüber, aber sie wird natürlich wieder wachsen. Wir sind, glaube ich, grundsätzlich auch ganz gut aufgestellt, damit das wieder passieren wird. Ich mache ja in dem Buch auch Vorschläge, was die Wirtschaftspolitik tun sollte, um das Wachstum wieder zu forcieren. Im Wesentlichen aber auch aus einem anderen Grund ist es aus meiner Sicht ein Corona-Buch, weil es in dem Buch ja sehr stark um das Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts geht.
Genau, ja.
Und das eigentlich unser großes Problem ist aus meiner Sicht in Deutschland weniger die Verfassung der Wirtschaft ganz grundsätzlicher Art, sondern die des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und die wird gerade in der Corona-Krise natürlich extrem auf die Probe gestellt. Und da wird sich in den kommenden Wochen und Monaten noch weisen, ob der wirklich gestärkt wird. In den vergangenen Jahren, und das ist auch so eine Grundthese aus dem Buch, haben wir wirklich eine Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts erlebt. Und von daher ist eigentlich ungewollt diese Corona-Krise nochmal ein Test für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt hier in Deutschland und auch für die Wachstumskräfte in der Wirtschaft, die wir haben. Und damit sind es genau die beiden Themen, die ich in dem Buch abdecke. Vielleicht sollte man die nächste Auflage dann umbenennen in die Wirtschaft wächst wieder und den Rest einfach stehen lassen. Also von daher denke ich, trotz des Titels passt das Buch hervorragend in diese Zeit.
Gab es denn einen Aufhänger, dass Sie auf die Idee für das Buch gekommen sind? Oder ist es einfach die tägliche Arbeit und die Beschäftigung eben mit diesen Wirtschaftsthemen, dass Sie die Idee hatten, ein Buch zu schreiben?
Also ich habe über längere Zeit schon, mehrere Jahre wahrscheinlich, zwei Beobachtungen gemacht. Die eine Beobachtung ist das, was wir auch alles mitbekommen haben. Seit der Finanzkrise 2008, 2009 sind wir in Deutschland auch im weltweiten Vergleich hervorragend gewachsen. Ja. Hatten also eine Wachstumsstory fast ohne Vergleich, den zweitlängsten Aufschwung in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir hatten einen unglaublichen Beschäftigungsboom, höchsten Beschäftigungsstand jetzt mit 45 Millionen Beschäftigten. Aktuell gab es noch nie in Deutschland. Und trotzdem hat man das Gefühl, die Leute sind unzufrieden. Also das kriegt man in allen politischen, gesellschaftlichen Diskussionen mit in den Talkshows, das bekommt man aber eben auch in den Wahlergebnissen mit. Also die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag ist mittlerweile eine Partei, die also längst das bürgerliche Spektrum verlassen hat und in manchen Teilen mindestens auch an die Grenzen des demokratischen Spektrums gestoßen ist. Und das kommt ja irgendwie nicht von ungefähr. Und diesen Eindruck, den ich ganz subjektiv hatte, der wird auch bestätigt in Befragungen beispielsweise. Also ich habe auch eine Befragung zitiert, in der dann die Leute zu zwei Dritteln sagen, also von dem wirtschaftlichen Aufschwung ist bei mir nicht genug angekommen. Oder drei Viertel der Befragten sehen den sozialen Zusammenhalt in Deutschland ernsthaft gefährdet. So, und das ist, sind so Umstände aus dem oder die Beobachtung. Einerseits beunruhigen die mich als Bürger und erfüllen mich mit Sorge. Andererseits war ich der Auffassung, als Ökonom muss ich doch in der Lage sein, mindestens einen Teil davon zu erklären und auch Lösungswege aufzuzeigen, was man da jetzt vielleicht machen kann, um diese Schwierigkeiten irgendwie in den Griff zu bekommen, dass wir also weiterhin gut wachsen, aber eben auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder stärken. Was mir vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, wenn ich jetzt sage, ich leiste einen Beitrag und habe ja auch Lösungsvorschläge, ich versuche in dem Buch nicht, die Welt schwarz oder weiß zu malen, denn das ist sie nicht. Die Welt ist bunt oder grau und hat ganz viele Schattierungen. Und mir ist auch wichtig, nicht in einem missionarischen Eifer zu sagen, das ist so oder das ist so, sondern vielmehr den Leser dazu anzuregen, sich mit meinen Überlegungen, Thesen auseinanderzusetzen und selbst nachzudenken, selbst auch vielleicht die eigene Position zu überdenken. Die Lösungen liegen manchmal nicht so klar auf der Hand, da soll sich jeder das eigene Bild machen. Ich habe also nicht die Mission zu sagen, die Welt sieht so oder so aus.
Aber Sie regen zum Denken an. Mit dem
Das ist mein Anspruch, zum Denken anzuregen, ganz explizit den, sagen wir mal, wirtschaftspolitischen Laien, einfach den Bürger, die Bürgerin, die sich einfach für diese Themen interessiert, vielleicht die ähnlichen Beobachtungen gemacht hat, die ich auch gemacht habe, und sich da vielleicht ein paar Anregungen und Ideen auch für das eigene Gedankenbild zu machen. Und ich versuche auch das Buch, oder ich habe versucht, es so zu schreiben, dass es ein bisschen unterhaltsam ist, dass man sich durch diese 224 Seiten also nicht durchkämpfen muss und nachher sagen muss, puh, ich habe es geschafft, sondern obwohl es ein Sachbuch ist, versuche ich im Grunde dem Leser dann auch auf den ersten Seiten direkt Lust zu machen, weiterzulesen, und das trägt hoffentlich auch durch das gesamte Buch.
Ja, also ich bin der Meinung, das hat tatsächlich geklappt. Ich habe das Buch sehr gern gelesen und es hat mich auch in jedem Kapitel mehr zum Denken angeregt. Also von daher, das Ziel ist Ihnen gelungen.
Prima, das ist ja schon mal eine gute Rückmeldung von Ihrer Seite.
Ja, dann lassen Sie uns mal über die speziellen Gründe sprechen, warum es diese Unzufriedenheit der Deutschen gibt. Es gibt ja mehrere Sachen in den vergangenen Jahren, die bei der Bevölkerung nicht gut angekommen sind und die haben zu diesem Rechtsruck geführt. Ein Beispiel ist natürlich die Flüchtlingskrise von 2015, wo viele sich ungerecht behandelt gefühlt haben, weil sie selber wenig Geld haben. Und jetzt kommen viele Flüchtlinge rein, bekommen Geld. Und das hat einen Teil dazu beigetragen, dass da Unzufriedenheit gewachsen ist. Gab es denn noch mehr Gründe?
Also ich habe mal angefangen mit einer Analyse wirklich der Frage, haben wir eigentlich sind wir wirklich so gut gewachsen und haben wir vielleicht ein Verteilungsproblem, was auch überall zu lesen ist. Und das Narrativ, und ich habe das gerade ja so ein bisschen auch wiedergegeben, was wir seit 10 Jahren oder mehr hören, ist, dass wir die Wachstumslokomotive Europas waren, jetzt über eine Dekade. Und wenn man sich die Daten mal genau anschaut, dann sieht man, so toll sind wir gar nicht gewachsen seit der Krise. Ich war selbst ein bisschen erstaunt darüber, obwohl ich das ja eigentlich dann in Ist-Zeit über die Jahre immer beobachtet habe, jetzt so in der Retrospektive. Die Phase ab der Krise bis jetzt, um die Zahlen mal zu zitieren, sind wir im Durchschnitt mit 1,2% gewachsen, also das Bruttoinlandsprodukt. Das ist nicht besonders viel. Ja. Dann habe ich das verglichen mit einem gleich langen Zeitraum von 12 Jahren davor. Das geht dann bis Mitte der 90er Jahre zurück. Wir erinnern uns, da waren wir der kranke Mann Europas. Da hatten wir die Agenda-Reform, da steuerten wir auf 5 Millionen Arbeitslose zu. Das war genau diese Zeit. Da sind wir mit 1,7% gewachsen, deutlich stärker. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass in den letzten 10 Jahren unsere Bevölkerung relativ stark zugenommen hat, im Übrigen schon vor 2015, 2016, in der Phase in den 90er Jahren leicht abgenommen hat, dann kann man das nochmal, diese Zahlen 1,7, 1,2%, nochmal umrechnen in die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts je Einwohner. Und da sehen wir, dass die Diskrepanz nicht bei 0,5, sondern sogar bei 0,7% pro Jahr liegt. Das ist schon ganz schön viel. Also dieses gängige Narrativ, wir seien so wahnsinnig stark gewachsen in der letzten Dekade, das stimmt erstmal nicht, das ist von der Statistik nicht gedeckt. So, das merken die Menschen natürlich dann mittelbar auch irgendwie. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Frage der Einkommensverteilung. Also da hat man ja das Gefühl, wenn man die Diskussion verfolgt, da leben verschiedene Menschen in völlig unterschiedlichen Wirklichkeiten. Also wenn Sie die Verlautbarung der Wohlfahrtsverbände sich anschauen oder aus dem linken politischen Spektrum, dann läuft Deutschland ja geradewegs in die Massenarmut hinein und man müsste hier massiv umsteuern. wenn man sich die Verlautbarung der Wirtschaftsverbände oder eher aus dem rechteren, konservativen Spektrum anschauen, dann haben wir überhaupt kein Problem mit der Einkommensverteilung in Deutschland. Also da fragt man sich schon, wie kann dieselbe Wirklichkeit so unterschiedlich wahrgenommen werden. Und wenn man sich das ein bisschen detaillierter anschaut, dann kommt man genau zu so einem grau schattierten Bild. Man sagt, und es gibt ganz viele Indikatoren, mit denen Sie sich Einkommensverteilung anschauen können. Jetzt kommt man zu dem Bild, so ganz genau kann man es nicht sagen. Das ist nicht ganz befriedigend, aber es ist nun mal das Bild, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Die Gesamtschau der Indikatoren zeigt, dass wir seit 2005, 2006 eher keine weitere Vergrößerung der Einkommensspreizung haben. Eher nicht, aber Sie können andere Indikatoren finden, die Ihnen dann durchaus Hinweise darauf geben, dass es doch weiter auseinandergegangen ist. Aber eher nicht, das ist so mein Fazit. Ein anderes Problem haben wir bei der Verteilung des Vermögens. Das ist das größere Problem. Das ist in der Tat sehr weit auseinandergegangen in den vergangenen Jahren. Wir haben eine starke Konzentration und stärker gewordene Konzentration bei den oberen 15% der Vermögensverteilung und die unteren 10-20% haben im Grunde überhaupt kein Vermögen, also kein Nettovermögen, wenn man die Schulden abzieht. Und das hat sich deutlich weiter gespreizt. Das hat im Wesentlichen mit den Preissteigerungen auf den Aktienmärkten und den Immobilienmärkten zu tun. Das heißt, also wer Immobilienbesitzer ist, hat gute Chancen gehabt, in den letzten Jahren sein Vermögen zu mehren. Wer kein Immobilienbesitzer ist, hat das in aller Regel nicht geschafft.
Ja, wenn wir jetzt aber mal europaweit schauen, also es gab ja überall dann auch politische Änderungen und wenn wir jetzt Frankreich nehmen, Österreich, Italien, da gab es ja überall einen Aufschwung der Rechtspopulisten. Was ist da der Grund? Sind das ähnliche Gründe wie in Deutschland oder komplett andere?
Ja, das hat sicherlich jeweils auch national unterschiedliche Gründe, weil sie auch aus unterschiedlichen historischen Kontexten kommen. Also die Rechtspopulisten beispielsweise in Österreich, die waren ja schon in den 90er Jahren sehr erfolgreich. Ja. In Frankreich ebenfalls. Also von daher ist das, glaube ich, ein bisschen eine andere Situation. Bei uns, die sogenannte Alternative für Deutschland, ist ja erst seit einigen Jahren und auch als Anti-Euro-Partei zunächst mal hervorgekommen. Also von daher ist nicht alles eins zu eins vergleichbar. Aber was, glaube ich, schon vergleichbar ist, das sind diese Punkte, dass wir entweder oder viele Menschen entweder der Auffassung sind, vom wirtschaftlichen Aufschwung haben sie nicht genug mitbekommen oder es gab gar keinen wirtschaftlichen Aufschwung. Ja. Also in anderen europäischen Ländern, die waren ja sehr viel stärker von der Wirtschafts- und Finanzkrise getroffen als wir. Das ist mal das eine. Das andere ist, und das ist wahrscheinlich weltweit zu beobachten, die Probleme, die wir haben auf der Welt, die werden auch immer globaler. Und da versucht man natürlich, sich ein bisschen zurückzuziehen in nationale Lösungen. Das wirkt naheliegend und plausibel. Man sieht dann irgendwann, dass es keine Lösungen sind. Aber ich glaube, das ist ein zumindest erklärbarer Reflex, den wir natürlich dann international auch sehen.
Jetzt ist ein Satz aus Ihrem Buch mir tatsächlich während des Lesens immer wieder in den Kopf gekommen. Sie haben da geschrieben, leider blieben auch große Reformen aus, die den Menschen Raum geben, sich anzustrengen, kreativ zu sein und neue Lösungen zu suchen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ist das nicht ein gängiges Problem, was wir hier in Deutschland haben, nicht nur in der Bundesregierung, dass es keine Kreativität gibt und dass wir vielleicht auch ein Volk der Besitzstandswahrer sind, die gar nicht so weit vorausdenken wollen?
Ja, das ist vielleicht dann wieder die These, die sagt, uns geht es zu gut, als dass wir noch bereit wären, uns anzustrengen. Da ist möglicherweise was dran. Das gilt aber wahrscheinlich auch dann für manche Bevölkerungsgruppen stärker als für andere, für manche Regionen auch stärker. Was ich ja damit gemeint habe, ist, dass wir im Grunde, wir haben keine große Steuerreform gesehen. Wir haben zum Beispiel eine schlechte Start-up-Finanzierungsszene in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben auch, wenn ich jetzt sage, sich anzustrengen, kreativ zu sein, neue Lösungen zu suchen, zum Beispiel beim Thema Rente, ist es doch alles sehr dirigistisch und man hat zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit, individuell zu entscheiden, wie lange möchte ich denn arbeiten, sei denn mit großen finanziellen Einbußen. So, da gibt es keine flexiblen Modelle. Und was ich insbesondere bemängle und was mir extrem wichtig ist an der Politik, und die Corona-Krise zeigt im Übrigen, dass es doch funktionieren kann. Nämlich, ich möchte, dass die Politik mit mir als Bürger spricht. Ich muss nicht jede Entscheidung teilen. Das ist nie so in der Demokratie. Die Mehrheit trifft die Entscheidung und dann gehöre ich entweder selbst zu der Mehrheit oder nicht. Das ist in Ordnung. Aber ich möchte doch erklärt bekommen, welche Ziele die Politik verfolgt, warum sie diese oder jene Maßnahme ergreift. Und da kann ich nachvollziehen, ist das sinnvoll, ist das plausibel, ist das wohl überlegt? Und das habe ich über viele Jahre in der deutschen Politik doch sehr vermisst.
Ja, die letzte große Reform war ja tatsächlich die Agenda 2010. Die ist, glaube ich, im Jahr 2005, glaube ich, umgesetzt worden, wenn ich mich recht erinnere. Die hat ja auch zu der guten Beschäftigungsentwicklung beigetragen, die wir heute haben. Jetzt ist es aber so, seitdem gab es keine großen Bestrebungen für eine Bildungsreform, keinen Ausbau der Kommunikationsnetze. Wir stehen schlechter da bei der Kommunikation und den Netzen als Thailand zum Beispiel. Und es gab keine Änderungen am Steuerrecht, wie Sie ja eben gesagt haben. Woran liegt denn das?
Ich glaube, es liegt im Wesentlichen daran, dass es einfach zu gut lief in den vergangenen Jahren.
Okay.
Also sagen wir, für den Ausbau der Kommunikationsnetze, da habe ich keine Erklärung für. Also es ist nicht zu erklären, warum wir da geschlafen. Aber die anderen Beispiele, die Sie genannt haben, ich glaube, es war Bildung und Steuerrecht, dass einfach der Schmerz da nicht groß war. Also ich will das Beispiel im Steuerrecht mal nehmen. Über mehrere Bundestagswahlkämpfe haben verschiedene Parteien immer wieder wie eine Monstranz vor sich hergetragen, den Slogan, mit uns gibt es keine Steuererhöhung. So, warum haben sie das gemacht? Weil die Steuereinnahmen ohnehin sprudelten. So, sie sprudelten aber nicht nur wegen der guten wirtschaftlichen Entwicklung, sondern weil wir tatsächlich doch Steuererhöhungen hatten. Und zwar nicht durch Gesetzesänderungen, sondern einfach durch die Progression in verschiedenen Steuersystemen. Also wir haben in den letzten 10 Jahren Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Steuerquote, das ist im Grunde das, was in Relation zur Wirtschaftsleistung auf Steuern entfällt, um 1,5 Prozentpunkte. Das hört sich jetzt nicht viel an. Ich glaube 20,4 auf 21,9% sein etwa. So, hört sich erstmal nicht viel an, sind aber 7%, oder wenn Sie es in Euro umrechnen, allein durch diese Erhöhung der Quote haben die verschiedenen Finanzminister über alle Gebietskörperschaften, nicht nur der Bund, haben pro Jahr 50 Milliarden Euro mehr eingenommen, als wenn diese Quote konstant gewesen wäre. Das heißt, wir haben nicht nur die Basis gesteigert durch das zusätzliche Bruttoinlandsprodukt, sondern darauf nochmal mehr Steuern. Und das ging völlig ohne Gesetzesänderung. Also jeder Politiker konnte sich hinstellen und sagen, wir erhöhen keine Steuern, aber tatsächlich wurden die Steuern doch erhöht, nämlich um 50 Milliarden Euro, das ist richtig viel Geld. Und das merken die Bürger natürlich, denn am Ende fehlt es ja doch irgendwie in der Tasche. Das merkt man nicht so richtig, aber irgendwie verstärkt sowas auch das Gefühl, bei mir kommt gar nicht so viel davon an. Also das ist ein Beispiel dafür, es lief eigentlich gut, man musste keine Steuerreform machen, die Steuereinnahmen sprudelten und man hat vielleicht ein bisschen darauf vertraut, dass die Leute es nicht so richtig merken. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann auch mal deutlich zeige, nein, wir haben hier eine Steuererhöhung gehabt und zwar eine richtig saftige Steuererhöhung.
Ja, und der Solidarzuschlag, der ist ja immer noch nicht abgeschafft.
Der ist immer noch nicht abgeschafft. Da wird man sehen, ob da die Corona-Krise vielleicht einen Katalysator darstellen kann. Wir dürfen gespannt sein.
Meinen Sie denn, dass jetzt Corona oder die Corona-Pandemie Auswirkungen darauf hat, dass man jetzt mit einer anderen Vision daran geht? Weil ich bin der Meinung, vieles funktioniert ja jetzt in der Krise deutlich besser als vorher. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die flexiblen Steuererleichterungen für Selbstständige jetzt anguckt, die umgesetzt werden, da tut sich ja durchaus was. Aber bisher war das in der Politik halt nicht vorgesehen.
Also es wird wirklich spannend sein zu beobachten, was die langfristigen Folgen der Corona-Krise sein werden, wenn wir sowohl von der epidemiologischen Seite als auch von der wirtschaftlichen Seite irgendwann mal das Schlimmste überstanden haben werden. Also wie viel von den guten, auch kreativen Lösungen überleben werden. Ja. Wir sind jetzt alle miteinander, ob die Politik, ob die Unternehmen, ob die Arbeitnehmer, die Bürger insgesamt, wir sind alle irgendwie im Krisenmodus. Und diese sehr unbürokratische Hilfe, die jetzt, also was die finanzielle Unterstützung von Unternehmen betrifft, das muss auch eine Krisensituation oder auf eine Krisensituation beschränkt bleiben. Denn man wird natürlich dann in normalen Zeiten auch wieder vielleicht substanziellere Prüfungen durchführen müssen. Und da ist also das Thema Geschwindigkeit vielleicht etwas weniger wichtig als dann Sorgfalt. Aber jetzt im Krisenmodus funktioniert es und ich hoffe, dass wir wirklich etwas lernen. Ich hoffe auch, dass wir lernen, zum Beispiel, wie schnell wir im Gesundheitssystem Verbesserungen schaffen können, binnen Wochen, wenn der Druck sehr, sehr groß ist. Also man hätte sich das natürlich anders gewünscht, aber man soll ja am Ende auch das Gute mitnehmen. Ich hoffe, wir lernen auch was, wie man vernünftig Homeoffice organisieren kann, wie man vernünftig Work-Life-Balance herstellen kann. Das ist ja eher eine Frage dann auf der unternehmerischen und betrieblichen Ebene. Ich hoffe, dass wir etwas lernen über Digitalisierung im Bildungssystem. Ja. All das holpert jetzt noch gewaltig, aber ich glaube, man kann nachher ein paar Perlen dann aus diesen kreativen Lösungen, die sich jetzt jeder ganz dezentral irgendwie ausdenkt, hoffentlich rüber retten dann in die Zeit nach der Krise. Und lassen wir uns gemeinsam hoffen, dass uns das einen Schub gibt in Richtung guter Politik.
Aber meinen Sie denn, dass so die große Koalition, die jetzt ziemlich visionslos agiert hat die letzten Jahre, dass die in der Lage sein wird, nochmal was Visionäres auf die Beine zu stellen? Oder braucht man dann tatsächlich so eine jüngere Partei, wie jetzt beispielsweise die Grünen, die dann vielleicht auch anderweitig etwas erreichen können?
Also ich bin kein ganz großer Freund von Vision, obwohl ich da vielleicht nicht so streng bin wie Helmut Schmidt. Ich glaube, wichtig ist wirklich, ein Ziel zu haben und das zu erklären.
Ja.
So, das hatte ich vorhin an anderer Stelle schon mal gesagt. Das ist, glaube ich, ganz zentral, dass dieses Ziel dann eben auch kommuniziert wird und man so die Leute mitnehmen kann. Die große Koalition, die wir jetzt schon zum x-ten Mal haben, die hat das in den letzten Legislaturperioden einfach nicht unter Beweis gestellt. Demokratie lebt natürlich auch vom Wechsel und die Grünen waren jetzt lange nicht in der Regierung, zuletzt bis 2005, also in der Bundesregierung jedenfalls. Und so, sie würden sicherlich irgendwo einen frischen Wind reinbringen. Ist auch heute eine andere Partei als damals vor 20 Jahren. Ob man das dann gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber dass wir mal wieder einen Wechsel haben in der Politik, vielleicht auch komplett in der Konstellation. Vielleicht sehen wir auch eine Koalition, die wir noch nie gesehen haben vorher. So, das muss erstmal per se nichts Schlechtes sein. Vielleicht unabhängig davon, ob man dann die politischen Positionen dieser neuen Koalition teilt oder nicht. Aber auch mit dem Regierungswechsel gibt es auch immer einen kleinen Wechsel im Regierungsstil. Wir werden mit sehr großer Sicherheit einen neuen Bundeskanzler, eine neue Bundeskanzlerin haben. Also da wird schon Veränderungen geben und wir hoffen mal in die Richtung, dass uns einfach ein bisschen mehr erklärt wird, dass die Zielsetzung, wo will die Politik hin, auch mittelfristig, dass uns das einfach ein bisschen besser erklärt wird, das würde viel helfen. Das würde, glaube ich, auch vielen, vielen Menschen das Vertrauen in die Politik wiedergeben.
Jetzt gab es ja vor der Corona-Krise auch schon so Unstimmigkeiten zwischen Ländern. Wenn wir uns jetzt mal den Handelskonflikt angucken zwischen den USA und China, da spielen ja Schutzzölle eine große Rolle. Das ist auch ein Thema, was Sie in Ihrem Buch angesprochen haben. Warum sind denn Schutzzölle keine Lösung, um die Probleme der heimischen Industrie und der Landwirtschaft zu beheben?
Ja, ich bette das ja da ein in die Frage, sind wir vielleicht in bestimmten Industrien, in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen einfach überfordert durch den Wandel, der sich zum Beispiel durch die Globalisierung ergibt. So, das ist so die Frage, die da drüber steht. Und da ist natürlich eine naheliegende Lösung zu sagen, die schütze ich durch Zölle oder durch andere Handelsrestriktionen. Und ich versuche mit 2, 3 oder 4 Themen dann so ein bisschen vor so falschen Freunden zu warnen und sagt, das scheint eine Lösung zu sein, es ist aber im Grunde keine Lösung. Also, warum sind Zölle keine Lösung? Wenn wir erstmal ganz pragmatisch anfangen, wir können als Bundesrepublik Deutschland überhaupt keine Handelsrestriktionen errichten. Also die Handelspolitik wird in Brüssel gemacht, nicht in Berlin, und zwar ausschließlich. Wir sind an Regeln innerhalb der WTO gebunden, auch da können wir nicht frei agieren, wie wir wollen. Aber wenn wir das mal ausblenden, man kann ja institutionelle Regeln auch ändern und in letzter Konsequenz kann man austreten, wie andere uns das ja vorgemacht haben. So. Aber lassen wir das mal außer Acht, schauen wir auf die ökonomische Perspektive. Wenn wir jetzt versuchen, einen Wirtschaftszweig, sagen wir mit der Automobilindustrie als Beispiel zu schützen durch Zölle, damit also Importe teurer werden und relativ die heimischen Autos billiger werden, was würde passieren? Die heimischen Autos würden nicht billiger werden, sie würden erstmal auch teurer werden, weil wir natürlich heute so vernetzt sind global, dass im Inland nur noch oftmals ein kleiner Teil der gesamten Wertschöpfung stattfindet. Oftmals kommt mehr als die Hälfte aus dem Ausland, gerade die Automobilindustrie ist extrem verflochten. Das heißt, die Vorleistungen würden auch teurer werden, die heimischen Autos würden ebenfalls teurer werden und man hätte schon aus diesem Argument heraus überhaupt nichts gewonnen.
Man sieht es ja auch in den USA.
Genau, man sieht es in den USA. Also ein zweiter Punkt noch, und das sieht man nämlich eben auch in den USA. Natürlich würde das Ausland unmittelbar mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren. Und es ist wirklich ein wunderbares Schauspiel, im schlechten Sinne natürlich, was die USA uns seit 2, 2,5 Jahren, glaube ich, in etwa vorführen in den verschiedenen Handelsauseinandersetzungen. Ich mag den Begriff Handelskrieg nicht so richtig, weil Krieg ist im Grunde was anderes. Die Handelsauseinandersetzung insbesondere mit China, wie sich das hochschaukelt, das ist also ein wunderbares Lehrbeispiel dafür, wie man eben durch Handelsrestriktionen gerade nicht zum Erfolg kommt. Ich glaube, es ist nicht überliefert, dass in den letzten Jahren nur eine Automobilfabrik in den USA dadurch zusätzlich entstanden ist, ein Auto mehr gebaut wurde oder ein Arbeitsplatz entstanden wäre. Das ist nicht der Weg, um Arbeitsplätze zu schützen. Der Weg ist, die Unternehmen zu ermöglichen, innovativ zu sein, dafür die Rahmenbedingungen zu setzen. Und wenn Individuelles zu sozialen Härten kommt, im Strukturwandel kommt es immer zu Härten, denn Industrien werden größer, kleiner, verschwinden zum Teil. Und das ist immer mit Härten für die Beschäftigten oder ehemalig Beschäftigten verbunden. Da muss man sehen, dass man auf dieser individuellen Ebene diese Härten abfedert und nicht versucht, eine Industrie da künstlich am Leben zu erhalten.
So, ganz kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview mit Dr. Michael Böhmer. Diese Folge wird dir noch präsentiert von Blinkist. Und Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Gerade während der Corona-Krise und der häufigen Stunden zu Hause war Blinkist auch ein stetiger Begleiter. Und ich habe zwischen den Büchern, die ich normal gelesen habe, immer wieder Blinks gelesen mit Zusammenfassung von unterschiedlichen anderen Sachbüchern, die ich hier noch nicht auf meinem Stapel liegen habe. Und da sind wirklich immer wieder inspirierende Bücher dabei. Diesen Monat habe ich mich wieder von Blinkist inspirieren lassen, welches neue Buch ich unbedingt lesen möchte. Und herausgekommen ist jetzt im Mai das Buch »Warum Demokratien Helden brauchen – Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus« von Professor Dr. Dieter Thomae. Er ist Professor für Philosophie und das Buch passt auch sehr gut zu dem Buch von Dr. Michael Böhmer. Da geht es ja auch teilweise um Demokratie. Und in dem Buch »Warum Demokratien Helden brauchen« erklärt Dieter Thomae, warum heute Menschen gefragt sind, die über sich hinauswachsen und andere motivieren, es ihnen gleich zu tun. Und die Demokratie tut gut daran, das Heldentum nicht denen zu überlassen, die autoritär oder fundamentalistisch denken, denn sie wird nicht nur von Institutionen zusammengehalten, sondern eben auch von Individuen, die sich für eine Sache einsetzen, die größer ist als sie selbst. Und darum geht es in dem Buch. Und die Blinks, die haben mich tatsächlich animiert, das Buch ganz oben auf meine Bücherliste zu packen. Ist mal ein interessanter anderer Ansatz. Und ich finde gerade das Thema Demokratie ist im Jahr 2020 enorm wichtig und man kann gar nicht oft genug darauf verweisen. Dieses brandneue Buch gibt es neben über 3000 Buchzusammenfassungen bei Blinkist zu entdecken und thematisch werden alle Bereiche rund um den Finanzrocker-Podcast abgedeckt. Von Finanzen über persönliche Entwicklung bis hin zu Unternehmertum. Jeden Monat kommen ungefähr 50 Titel hinzu und man braucht nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder Anhören. Und nach wie vor gibt es für Hörer meines Podcasts die Aktion, dass du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium erhältst. Geh dafür einfach auf blinkist.de/finanzrocker. Es gibt ein Probeabo, mit dem du kostenlos alles testen kannst und dir in Ruhe anschauen kannst. Blinkist wird BLINKIST geschrieben. Also nochmal blinkist.de/finanzrocker. Test es einfach und wir gehen jetzt zurück zum Interview mit Dr. Michael Böhmer. Auf geht's. Wir haben in Deutschland ja noch ein weiteres Problem, was in den kommenden Jahrzehnten zu großen Verwerfungen führen wird, nämlich der demografische Wandel. Das ist auch eins der Themen, die in Ihrem Buch sehr ausführlich geschildert werden. Wie lässt sich denn dieser demografische Wandel ökonomisch tragfähig und auch sozial gestalten?
Ich glaube, man muss erstmal sich bewusst sein, dass es sich beim demografischen Wandel mindestens mal in der mittleren Frist weniger um ein Problem als um Schicksal handelt. Ein Problem können Sie immer lösen, bei Schicksal können Sie nichts machen. Und demografische Veränderungen vollziehen sich extrem langfristig, extrem träge. Also es ist wie ein großer Ozeandampfer. Wenn Sie einmal einen Kurs eingeschlagen haben, dann können Sie zwar das Ruder umlegen, aber es dauert viele, viele Kilometer, bis der wirklich auch die Richtung ändert. Und so ist das eben in der Demografie auch. Es dauert Jahre und Jahrzehnte, bis wir zu einer Umkehr kommen können. Also wenn ich ein Beispiel versuche, das ein Beispiel zu verdeutlichen, wenn Sie jetzt heute durch welche Maßnahmen auch immer die Geburtenrate erhöhen können, dann würde Ihnen das erstmal nicht besonders viel bringen, weil wir im Moment gar nicht so viele potenzielle Mütter haben. Weil also eine Generation vorher die Geburtenrate nicht hoch war. So. Das heißt, sie können in einer Generation die Basis verbreitern, haben sie wieder mehr potenzielle Mütter und dann mit einer höheren Geburtenrate 25 Jahre später vielleicht auch substanziell mehr Geburten haben, also in absoluten Zahlen. Und dann brauchen sie aber nochmal 25 Jahre, bis das am Arbeitsmarkt wirksam wird. Also dann haben sie zwei Generationen 50 Jahre. Und die Deutsche, wenn Sie sich die Bevölkerungspyramide anschauen, die kann also sehr deutlich zeigen, ich will das jetzt hier in der Kürze der Zeit nicht im Detail erläutern, das kann man dann nachlesen, dass eigentlich ein guter Teil unserer demografischen Probleme, die wir in den 2030er Jahren haben werden, also jetzt demnächst, ihren Ursprung 100 Jahre zurück haben. Und da können wir halt nichts mehr machen. So, da müssen wir mit umgehen. So, das muss man, glaube ich, erstmal verstehen als erstes. Und dann aber Ihre Frage, wie gehen wir damit um? Und wenn wir sagen, wir können nicht so viel machen, das heißt also auch, wir können demografischen Wandel nicht wegreformieren. Demografischer Wandel ist oder führt zu Verteilungsproblemen. Wir können nicht sagen, wir führen die und die Reformen durch und dann ist alles gut, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen, die Bevölkerungsstruktur wird älter. Und das bedeutet, jetzt mal, wenn wir auch noch jenseits von Systemen denken, bedeutet einfach, dass es immer weniger oder der Anteil derjenigen, die zur Wirtschaftsleistung beitragen können, wird immer kleiner. Und der Anteil derjenigen, die in Anführungsstrichen nur noch konsumieren, versorgt werden müssen oder wie auch immer sie es bezeichnen wollen, ich meine es gar nicht despektierlich, wird größer. So, das bedeutet, dass man sich einigen muss, ob die Jungen, wie viel die Jungen mehr abgeben, auf wie viel die Älteren vielleicht verzichten. So, und da gibt es in verschiedenen Systemen durchaus Möglichkeiten, das zukunftsfest zu machen. Also das muss überhaupt nicht irgendwie zu einem Knall kommen in einem Generationenkonflikt.
Und wie lässt sich das gestalten? Also gerade das Problem der Altersarmut, das wird ja zwangsläufig kommen. Also ab 2030 wird die Rente immer weiter sinken. Und das führt natürlich dann auch zu Problemen in meiner Generation und in der Generation der Hörerinnen und Hörer vor allem auch.
Auch noch in meiner Generation im Übrigen. So alt bin ich nicht, als dass ich da schon über den Berg wäre. Also die Altersarmut, und also Sie haben gerade einen Punkt angesprochen, meine Rente wird sinken und das im Zusammenhang gebracht mit der Altersarmut. Vielleicht mal, bevor ich da ein bisschen was dazu sage, wie man das in der Rente ausgestalten kann, zwei, drei Dinge vielleicht mal vor die Klammer gezogen. Also das scheint Gewissheit zu sein, dass die Altersarmut in Deutschland steigen wird. Das ist aber überhaupt nicht gewiss. Es gibt schon Gründe, die dafür sprechen. Wir haben über lange Jahre viele Menschen im Niedriglohnbereich gehabt. Wir haben zunehmend unstete Erwerbsbiografien gehabt, Unterbrechung, wo man eben keine Rentenanwartschaften erworben hat. All das spricht dafür. Aber es gibt auch andere Gründe, die dagegen sprechen. Zum Beispiel ist es seit vielen Jahren so, dass zunehmend immer häufiger beide Ehepartner, beide oder beide Partner in einem Haushalt erwerbstätig sind. Und wenn wir über Armut sprechen, sprechen wir immer über Haushalte, nicht über einzelne Personen. Das heißt, es ist sehr viel häufiger, dass auch eine zweite Rente in den Haushalt fließt. Wir werden massive Steigerung von Erbschaften haben. Jetzt sind Erbschaften ungleich verteilt. Wir haben vorhin über Vermögen gesprochen. Also das wird eher vielleicht nicht zu einer großen Milderung führen. Aber wir haben doch auch verschiedene Komponenten, wo man zumindest sagen muss, so ganz eindeutig ist das nicht, dass die Altersarmut wirklich massiv steigen wird. Aber wir müssen darauf vorbereitet sein. Und dann haben Sie vorhin gesagt, und da stutzt sich so ein bisschen, die Rente wird sinken. Auch das ist ein weit verbreiteter Glaube. Die Rente wird aber nicht sinken. Sie wird nominal nicht sinken und sie wird auch inflationsbereinigt, also real nicht sinken, sondern wir werden mindestens bei dem Durchschnitt, auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wird jeder Rentner real jedes Jahr mehr haben als im Jahr vorher. Das heißt, der absolute Lebensstandard von Rentnern wird weiterhin steigen. Was sich verändern wird und woraus dann häufig abgeleitet wird, die Rente sinkt, ist, dass die Rente nicht so stark steigen wird wie die Löhne. Das heißt, wir werden uns entkoppeln von der Lohnentwicklung. Die Rentner werden nicht so stark am Wohlstandsgewinn teilhaben können, jedenfalls die aus der gesetzlichen Rente, wie die Beschäftigten. So, diese Entkopplung ist das, was wir sehen. Die wird sich auch durchaus verstärken. Aber sinken wird die Rente nicht, auch nicht real. So, was kann man das als Vorrede, was kann man machen? Das Rentensystem, so komplex es scheint, ist im Grunde sehr, sehr einfach. Es gibt nur drei respektive vier Stellschrauben, mit denen das funktioniert und dann immer im Ausgleich ist. Und die sind politisch zu drehen. Und da sind die Verteilungsentscheidungen zu treffen. Also, es gibt das Rentenniveau, es gibt den Beitragssatz, den die Beschäftigten zahlen. Es gibt die Lebensarbeitszeit oder das gesetzliche Renteneintrittsniveau. Das sind im Grunde die drei Parameter. Und dann haben Sie noch als vierten, weil das im Moment nicht reicht, weil es das auch gesetzlich so angelegt, dass es nicht reichen muss, gibt es einen Bundeszuschuss, also einen Steuerzuschuss. Aber lassen wir das mal außer Acht. Wir haben diese drei Parameter und dann ist es eine Verteilungsfrage zu sagen, wie stark will ich das Rentenniveau sinken lassen, wie stark bin ich bereit, den Beitragssatz steigen zu lassen und wie stark bin ich bereit, das Renteneintrittsalter steigen zu lassen bei ja steigender Lebenserwartung. Im Grunde eine sehr einfache Frage.
Okay.
So. Aber eine sehr schwierige Entscheidung, weil Sie mit jeder Entscheidung die eine Gruppe belasten und die andere Gruppe entlasten. Und im Grunde gibt es nur einen Königsweg daraus und das ist nämlich an dem Renteneintrittsalter zu schrauben. Das ist das Einzige, wo man eigentlich nicht gut begründet sagen kann, das ist ungerecht zwischen den Generationen. Denn wir haben ja eine steigende Lebenserwartung und es gibt gute Vorschläge, die sehr einfach in der Faustformel sagen, naja, mit jedem Jahr Lebenserwartung müssten wir einfach das Renteneintrittsalter um 8 Monate steigern, weil man ganz grob gesprochen arbeitet, man 40 Jahre ist 20 Jahre in Rente und wenn das um ein Jahr steigt, kann man das entsprechend 2/3, 1/3 aufteilen. Die Rente mit 67 ist jetzt schon sehr unbeliebt und sie wird auch gerade nicht beliebter und man hat auch schon Dinge zurückgeschraubt mit der Rente mit 63 und so weiter. Und hier sind wir wieder bei der Frage der Kommunikation.
Ja.
Ich glaube schon, dass es möglich ist, einem Rentner oder einem jemandem, der kurz vor der Rente steht, deutlich zu machen, warum er ein bisschen länger arbeiten soll. Denn die zusätzliche Lebenserwartung ist ja zunächst mal ein Geschenk für jeden Einzelnen. Und dieses Geschenk fällt nicht vom Himmel, sondern dieses Geschenk ist natürlich auch Ausdruck guter Politik über viele Jahre und Jahrzehnte. Also gute Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsschutz, Gesundheitspolitik, Verkehrspolitik, Umweltpolitik und so weiter, auch Ernährungspolitik. All das sind ja Dinge, die dazu beigetragen haben, dass die Lebenserwartung in Deutschland so stark steigen kann. Und ein bisschen von diesem Geschenk auch an die Gesellschaft zurückzugeben, indem man ein bisschen länger arbeitet, ich glaube, da kann man eine gute Story rausmachen, wenn man es richtig verpackt und nicht einfach sagen, ihr müsst länger arbeiten, basta.
Ja, aber ich stelle mir das gerade schwierig vor, weil das wird ja dann kommen, dass die Leute dann mit 75 oder mit 80 dann womöglich irgendwann in Jahrzehnten noch arbeiten müssen.
Also ich glaube, über 75 und 80 muss man nicht sprechen. Wir werden allenfalls sprechen über 70. Wir sollten auch darüber sprechen, dass wir es flexibel gestalten können. Wir werden im Übrigen auch nicht, und deshalb ist 75 und 80 ist auch gar nicht realistisch, wir werden nicht ewig eine demografische Alterung erfahren, sondern die wird so in den 40er Jahren dann auch langsam auslaufen, sich auf einem hohen Niveau stabilisieren. Also der Wandel ist dann irgendwann auch mal vollzogen. Das muss man auch verstehen beim demografischen Wandel. Irgendwann ist es mal durch, bis vielleicht neue Parameter langfristig wieder wirken. Also darüber muss man sich keine Sorgen machen. Aber wenn heute Neugeborene eine Lebenserwartung von über 90 Jahren hat und mit 65 oder mit 63 schon in Rente geht, so, dann ist es relativ einfach, sich auszurechnen. Franz Müntefering hat das damals gesagt, dazu reicht Volksschule Sauerland, um zu verstehen, dass es nicht funktionieren kann, wenn wir das Renteneintrittsalter nicht erhöhen. Es sei denn, wir wollen massiv die Beitragssätze erhöhen oder wir wollen massiv das Rentenniveau senken. Und ich glaube, für beides gäbe es auch keinen gesellschaftlichen Konsens.
Aber führen solche Geschenke wie Rente mit 63 oder Mütterrente oder andere Sachen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, nicht auch dazu, dass es zu so einer Delle kommt dann für die Rentenzahlung von folgenden Generationen?
Ja, es kommt vor allem, also das Fatalste ist, glaube ich, die Signalwirkung. Nämlich, man hat das Signal ausgesandt, die Rente mit 67 brauchen wir gar nicht unbedingt. Es gibt ein paar Gruppen, denen wollen wir jetzt was Gutes tun. Die haben sich verdient gemacht in ihrem Leben, entweder weil sie Kinder erzogen haben und die sind auch noch zufällig von 1992 geboren worden, oder sie haben ihr Leben lang hart gearbeitet, wie es immer heißt. Wobei mir nicht begreiflich ist, warum man hart arbeiten muss, warum muss ich einfach reich zu arbeiten, um Rentenanspruch zu erwerben. Also habe ich in den ganzen Diskussionen nicht verstanden, aber das nur nebenbei. So, da hatte man bestimmte Gruppen im Fokus, denen man offenkundig was Gutes tun wollte. Und das Signal, das davon ausging, war einfach, so wichtig ist die Rente mit 67 gar nicht. So, das ist gar keine Notwendigkeit. Und über Weiteres müssen wir ohnehin nicht sprechen. Und da duckt die Politik ja gegenwärtig auch zurück. Also bis 2030 sind wir gut aufgestellt im Rentensystem, danach aber nicht. Und da gibt es aus meiner Wahrnehmung keine konstruktiven Diskussionen darüber, wie es weitergehen soll.
Ja, das waren ja zum großen Teil auch Wahlgeschenke. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil das haut ja wirklich für einige Jahre dann eine ordentliche Delle rein.
Ja, klar, genau.
Lassen Sie uns nochmal über ein Thema sprechen, was Sie auch angesprochen haben, nämlich Zuwanderung aus der EU. Das ist ja grundsätzlich möglich, dass ich überall in der EU arbeiten kann. Warum spielt das in Deutschland noch keine so große Rolle? Könnte man da nicht auch ein bisschen gegensteuern, gegen diese Altersarmut und den demografischen Wandel?
Ja, wenn wir über Zuwanderung sprechen, sprechen wir über drei unterschiedliche Zuwanderungsregime. Zuwanderung ist nicht gleich Zuwanderung. Sie haben jetzt die Zuwanderung aus der EU angesprochen. Wir haben die Freizügigkeit von Arbeitskräften. Jeder EU-Bürger darf sich überall in der EU aufhalten, wenn er dort erwerbstätig ist oder selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen kann. Das ist eine große Errungenschaft innerhalb Europas, die nicht hoch genug zu gewichten ist. So viele Menschen nutzen das nicht, sind so 3-4% EU-weit. In Deutschland sind es etwas mehr, die das nutzen. Aber da haben wir jetzt zum ersten Mal keine rechtliche Stellschraube, um das zu forcieren. Sondern wir haben ja diese Freizügigkeit. Größer könnte sie rechtlich nicht sein. Da geht es höchstens darum, diese Menschen zu attrahieren, ihnen gute Angebote zu machen. Darzustellen, warum man als Deutschland, als Land, auch als Arbeitsmarkt attraktiv ist. Da gibt es ein paar harte Faktoren, wie eben den Arbeitsmarkt. Da gibt es ein paar weiche Faktoren, die vielleicht kultureller Art sind, die vielleicht auch sprachlicher Art sind. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Pech, dass die deutsche Sprache relativ schwierig ist. Aber da haben sie eigentlich nur die Möglichkeit, darum zu werben und nicht noch rechtliche Erleichterungen zu schaffen. Demografisch, selbst wenn es uns da gelingen würde, sehr viel mehr Menschen zu bekommen, demografisch würde uns das nicht besonders viel helfen. Zuwanderer sind zwar in aller Regel jünger, als die heimische Bevölkerung, würden also erstmal die Pyramide verjüngen, aber leider altern ja Zuwanderer auch. Also verrückte Vorstellung, aber jedes Jahr, genau um ein Jahr, werden auch Zuwanderer älter. Also das heißt, sie reihen sich einfach in die Bevölkerungspyramide mit ein und wo sie heute Entlastung sind, sind sie dann künftig auch Belastung. Ja. So viel Zuwanderer von jungen Menschen, dass wirklich nachhaltig die Alterung auch abgemildert oder substanziell abgemildert würde, das ist überhaupt nicht möglich, weder aus der EU noch aus anderen Ländern.
Sie haben ja im Kernstück Ihres Buches 20 Vorschläge aufgestellt, wie das Ziel des guten Lebens erreicht werden kann. Welches sind denn aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten?
Ja, schwierige Frage jetzt. 20 sehr guten Vorschlägen, die drei wichtigsten rauszusuchen, aber ich glaube, der erste, das ist dann, glaube ich, in 2 oder 3 Vorschlägen abgehandelt, aber der erste Punkt ist, dass wir wieder mehr Vertrauen zwischen Staat und Bürgern auf der einen Seite und zwischen Bürgern und Staat benötigen. Das ist wirklich erodiert in den letzten Jahren und das hat schon sehr stark mit staatlichem Handeln zu tun. Ich will Ihnen 2, 3 Beispiele nennen. Ja. Wenn Sie Grundsicherung beantragen, also Hartz IV oder Grundsicherung im Alter, wenn Sie eine Steuererklärung abgeben, wenn Sie Wohngeld haben möchten, dann müssen Sie unglaublich viele Nachweise vorlegen. Das mag jetzt bürokratietechnisch irgendwie alles gerechtfertigt sein, das mag effizient sein, wie auch immer, das weiß ich gar nicht, aber es spiegelt erstmal eine Grundhaltung des Staates gegenüber seinem Bürger wider. Die Grundhaltung lautet nämlich, eigentlich willst du mich betrügen. So, und wenn du eine Leistung haben willst oder eine Steuerrückerstattung, wie auch immer, dann musst du erstmal belegen, dass du Recht hast und dass du einen Anspruch darauf hast. Das ist eine Grundhaltung des Staates. Der Staat ist aber eigentlich der Repräsentant seiner Bürger. Es zeigt, dass der Staat dem Bürger überhaupt nicht vertraut. Und das ist eigentlich eine Haltung, die überhaupt nicht akzeptabel ist. Denn es ist ja mein Staat als Bürger und ich möchte, dass mein Staat mir vertraut. Und dann kann er auch erwarten, dass ich mich rechtmäßig verhalte und dass die Gesellschaft sich dem Grunde nach auch rechtmäßig verhält. Aber wenn mir von vornherein immer misstraut wird, dann ist es natürlich schwierig. So, und da habe ich auch einen Vorschlag zu entwickeln, wie man das vielleicht machen kann, wie man das umkehren kann, ohne dass man jetzt den Betrug Tür und Tor öffnen würde.
Das heißt, man vereinfacht das System.
Man vereinfacht das System und man kann ein System etablieren, wo man erstmal sagt, ich glaube dir, lieber Bürger. Ich behalte mir aber vor, natürlich zu prüfen, ob du mich hier nicht bescheißt. Und wenn, dann gibt es auch harte Sanktionen. Aber man kann das umkehren. Und das würde eine ganz andere Geisteshaltung verkörpern, als das, was wir im Moment haben. Umgekehrt genauso, muss der Bürger auch dem Staat vertrauen können. Also es nutzt relativ wenig, wenn man für in gewissen Bereichen, wo also vielleicht die Straffälligkeit besonders hoch ist, immer wieder neue, schärfere Gesetze erlässt. Gesetze sind sehr einfach zu erlassen. Sie kosten nämlich keinen Euro, sondern man trifft sich im Bundestag, erlässt ein Gesetz und vielleicht noch im Bundesrat, aber es kostet nicht. So, das hilft nicht so viel, weil der Bürger natürlich sieht in seinem täglichen Alltag, dass vielleicht die Polizeibehörden oder die Polizei das nicht durchsetzen können, dass Gerichtsverfahren ewig lange dauern, Dinge dann verjähren und so weiter. Also dass da Polizei und Justiz einfach nicht richtig ausgestattet sind, um die Regeln, über die man sich ja mal geeinigt hat dann in der Demokratie, dass die auch wirklich durchgesetzt werden. Das ist auch so ein Beispiel, wo es dann vielleicht an manchen Stellen schwerfällt, für den Bürger dem Staat auch zu vertrauen, dass er seinen Aufgaben nachkommt. Also das wäre so ein erster Punkt, der mir als Überbau extrem wichtig erscheint und bislang, glaube ich, auch zu wenig diskutiert wird. Ja. Ein zweiter Punkt wäre das Thema Daseinsvorsorge, also was muss der Staat einfach leisten? Ich hatte Polizei, Justiz schon genannt, aber ich meine es jetzt in dem Fall im Sinne von Investitionen des Staates, Infrastrukturinvestitionen, sei es Unterstützung beim Bauen, sei es in Breitband, sei es in Schulen, was auch immer. Da würde ich mir nicht nur mehr Mittel, sondern vor allem mehr Pragmatismus wünschen. Also man muss nicht für alles, was man ausgibt, immer erst 3 Gutachten in Auftrag geben und eine Kommission bilden, die dann über viele Jahre was entwickelt. Und dann hat man vielleicht irgendwie die Mittel oder doch nicht mehr, um den großen Wurf zu machen. Und dann dauert es 10 Jahre, bis es baulich umgesetzt ist. Ja. Die Corona-Krise zeigt im Übrigen ja, wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass es an manchen Stellen auch schneller gehen kann. Vielleicht ist das eben auch so eine Lehre daraus. Also bitte mehr Pragmatismus. Wir können uns das nicht erlauben, dass jedes Bauwerk 10 oder 15 Jahre dauert. Also gerade wenn Sie in die Verkehrsinfrastruktur denken, dann haben Sie heute ein Problem. Und wenn dann in 15 Jahren die neue S-Bahn-Trasse fertig ist, dann ist es ein bisschen zu spät. Also mehr Pragmatismus als zweiter Punkt. Und als dritter Punkt, der dann auch, glaube ich, nochmal gut aufgreift, die beiden Ziele, nämlich wirtschaftliches Wachstum und sozialen Zusammenhalt. Wir müssen ja nicht immer nur über die Menschen mit sehr geringem Einkommen sprechen, sondern wir müssen auch sprechen über die Mittelschicht. Ja. Und da, glaube ich, ist es wichtig, die Versäumnisse in der Steuerpolitik, die wir in den vergangenen Jahren hatten, aufzuarbeiten. Mhm. Und da würde ich mir wirklich eine Steuerpolitik für den Mittelstand wünschen, ganz explizit für den Mittelstand. Wenn wir also sehen, dass man heutzutage, um den Spitzensteuersatz zu bezahlen, den Einkommensteuer, muss man nur doppelt so viel verdienen wie das Durchschnittseinkommen. Doppelt so viel wie das Durchschnittseinkommen ist nicht schlecht. Also man muss jetzt kein Mitleid haben mit den Menschen, aber doppelt so viel ist eben auch noch nicht spitze.
Ich glaube 57.000 Euro waren das.
Ne? Ja, 56.000, 57.000 Euro für ein alleinstehendes zu versteuerndes Einkommen. Im verheirateten Fall dann eben doppelt so viel. So, das ist gut, da kann man sicherlich gut von leben, aber spitze ist es eben nicht. Und es sollten auch nur Einkommen spitze besteuert sein, die auch wirklich spitze sind. So, und da stelle ich mir vor, dass man also da mit einem Tarif auf Rädern diese Relation deutlich erhöht. Als ein Beispiel, dass man wirklich auch diese Gruppe wieder für sich gewinnt. Und das war ja in der Vergangenheit auch anders. Wir hatten sehr viel höhere Relationen in der Vergangenheit. Die sind also in den letzten Jahren nach und nach ist diese Relation abgesunken. Ein vierter wichtiger Punkt noch, aber den kann ich einfach so anschließen, weil wir viel darüber gesprochen haben, das wäre wirklich die Rente. Dort mit einem vernünftigen Konzept die Leute mitzunehmen, davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, für eine sichere Rente auch in 10 und 20 Jahren wirklich an einem Strang zu ziehen und die Belastung so zu verteilen, dass sie wirklich, und da gibt es genügend Studien zu, so zu verteilen, dass sie für alle tragbar sind. Das ist möglich. Da muss man keine Angst vor haben.
Sehr wichtige Vorschläge. Sie beenden Ihr Buch abschließend mit einem Epilog und der ist sehr positiv. Was stimmt Sie da so hoffnungsvoll, dass endlich auch mal wieder Reformen umgesetzt werden und dass der gesellschaftliche Zusammenhalt wirklich besser wird in den kommenden 10 Jahren?
Ja, der schaut so aufs Jahr 2030 oder bewegt sich im Jahr 2030 und schaut dann zurück über die zurückliegende Dekade. Und es ist natürlich ein bisschen auch eine Utopie und soll ganz bewusst ein bisschen Optimismus ausstrahlen. Ob das so kommen wird, da habe ich natürlich Selbstzweifel, insbesondere an den allerletzten Absatz glaube ich auch nicht. Den wollen wir jetzt nicht verraten, aber der wird mit Sicherheit so nicht eintreffen. Aber wenn wir das erreicht hätten, hätten wir wirklich keine Probleme mehr in Deutschland. Soll ein bisschen optimistischen Ausblick geben und soll vor allem aber auch deutlich machen, dass viele Dinge schon auch möglich sind. Also die Probleme, die ich beschrieben habe, wo ich auch an verschiedenen Stellen darauf hinweise, dass einfach die Politik falsche Weichenstellung vorgenommen hat, sich falsch verhalten hat, nicht richtig kommuniziert hat, den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht besonders hoch gewichtet hat in den vergangenen Jahren. Ich will damit mit zeigen, mit diesem Epilog, dass es schon auch möglich ist, da eine Trendumkehr herzustellen. So, dass es wirklich nicht total illusorisch ist, den Schalter umzulegen und in den kommenden 10 Jahren und nach der Corona-Krise, aus der wir rauskommen werden, wirklich eine Entwicklung zu haben mit guter wirtschaftlicher Entwicklung, mit Prosperität auf der einen Seite, aber auch diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der erodiert ist, der aber vielen Menschen in Deutschland sehr, sehr wichtig ist, auch wieder in den Griff zu bekommen. Und von daher, ja, ein bisschen eine Utopie, aber es soll vielleicht ein paar positive Denkanstöße auch nochmal geben, ganz zum Schluss.
Ja, das ist auch wichtig, dass man dann auch mit positiven Gedanken dann rausgeht, weil es soll ja auch was Positives bewirken, Ihr Buch.
Genau, also es ist konstruktiv gemeint, bei aller Kritik, die drinsteht, aber ich glaube, das ist immer wichtig, dass man Kritik am Ende ins Konstruktive wendet, denn nur so können wir auch wirklich dann gemeinsam Fortschritte erzielen.
Genau. Wie legen Sie denn persönlich für die Zukunft an? Kaufen Sie Aktien, haben Sie Immobilien? Wie gehen Sie da vor?
Ja, ganz, ganz unspektakulär würde ich es in einem Wort zusammenfassen. Also ich glaube, ordentlich diversifiziert, ohne immer auf die maximale Rendite zu schauen. Insbesondere auch sehr, sehr ruhig, dass ich da wenig eingreife. Also angefangen von einer alten Lebensversicherung über einen Riester-Vertrag, ein bisschen in Aktien, ein paar Euro auch in Immobilien. So, dass ich eigentlich gute Hoffnung bin, dass das alles passen wird fürs Alter. Ich glaube, es gibt aber neben der Geldanlage auch noch eine Strategie, um gut fürs Alter vorzusorgen, um auch nicht nur auskömmliches Einkommen zu haben, sondern auch glücklich und zufrieden zu sein im Alter. Darum geht es ja am Ende auch. Indem man schon während der Erwerbsphase einfach zusieht, dass man den Job, so man die Möglichkeit hat, so ausgestaltet, dass er möglichst viel Spaß macht, dass man auch möglichst gut vorankommt im Job, dass man ihn gerne auch vielleicht etwas länger macht. Und nicht vielleicht mit Anfang 40 schon auf die Rente hinarbeitet. Ich glaube, das fördert am Ende auch den Wohlstand im Alter und es fördert insbesondere auch das Glück auf dem Weg dorthin. Das ist vielleicht neben der Geldanlage auch nochmal ein Hinweis, wie man gut fürs Alter vorsorgen kann.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Nur der Trend, der zeigt ja momentan, dass viele Leute jetzt anstreben, früher in Rente zu gehen und eben auch die finanzielle Freiheit zu erreichen. Das ist jetzt so ein Trend in den letzten Jahren gewesen. Was halten Sie denn davon?
Also, wenn man das individuell so für sich entscheiden will und auch entscheiden kann, dann spricht da überhaupt nichts gegen. So, wer die finanziellen Mittel hat, mit Mitte 40 Privatier zu werden, so dem sei das gegönnt. Wenn das für ihn und für seinen Lebensentwurf so das Richtige ist, dann gibt es überhaupt nichts dran zu kritisieren. Keine Frage. Ich habe jetzt ein bisschen auch von mir gesprochen mit der Frage Freude an der Arbeit, interessante Dinge zu tun, immer wieder neue Dinge zu tun. Die Möglichkeit und dieses Privileg hat natürlich auch nicht jeder in jedem Beruf. Das muss man natürlich auch sagen. Da bin ich nicht blind dem gegenüber, dass das für viele, auch der Zuhörerinnen und Zuhörer, dann vielleicht nicht so einfach zu realisieren ist. Aber ich glaube, es geht auch um eine positive Grundeinstellung, zu sagen, ich arbeite daran, ein gelingendes Leben zu führen. So, ganz, ganz übergreifend.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Punkt auch, den die Leute jetzt mitnehmen sollen nach dem Hören. Und ich würde sagen, wir gehen zum Abschluss nochmal zum Finanzrocker Word Shuffle über. Das heißt, ich nenne Ihnen Begriffe, Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Digitalisierung.
Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, und das meine ich nicht nur technisch, sondern auch in den Produktionsprozessen, und zwar ganz weit verbreitet, ganz weit diffundiert, dann werden wir ein Riesenproblem haben in Deutschland und aus der Produktivitätsfalle, in der wir uns seit 10 Jahren befinden, nicht rauskommen.
Der nächste Begriff ist Nullzinspolitik.
Ja, die Nullzinspolitik hat dafür gesorgt, dass wir noch in der Währungsunion sind. Wir werden sie noch länger haben, wir werden sie aber nicht ewig haben. Und wir werden in dem Ausstieg, wann immer der sein wird, sehen, dass es noch zu heftigen Veränderungen in unserer Wirtschaftsstruktur kommen wird, weil viele Unternehmen im Moment nur deshalb überleben, weil wir Nullzinspolitik haben.
Ja, und da stellt sich die Frage, wie wirkt sich jetzt die Corona-Krise nochmal auf die ganzen mittelständischen Unternehmen aus? Ne?
Genau, das ist im Übrigen in der ganzen Corona-Krise, wenn ich das noch sagen darf, meine größte Sorge. Nicht, ob ein Betrieb noch eine Woche länger oder kürzer geschlossen ist, sondern entscheidend ist, wie viele Betriebe wieder aufmachen können.
Ja.
So, und das muss das Ziel sein. Weil wenn wir in eine große Insolvenzwelle kommen, dann haben wir ein Problem auf dem Arbeitsmarkt, dann haben wir ein Problem auch auf den Finanzmärkten, weil das natürlich auch den Bankensektor in Mitleidenschaft ziehen wird. Also das ist meine größte Sorge wirtschaftlicher Art in der Corona-Krise.
Dann kommen wir mal zu einem Begriff, den haben Sie auch erwähnt in Ihrem Buch und gerade bei Ihnen in München zu Hause, da spielt es auch eine Rolle, Immobilienboom.
Dafür gibt es keine einfache Lösung. Also das ist wieder so ein nicht schwarz und weiß, einfach nur bauen, bauen, bauen. Das wird nicht ausreichen. Ich will zwei Schlagworte nur, weil ich ja hier, glaube ich, auch eine kurze Antwort geben soll.
Sie dürfen auch gerne länger antworten.
dann vielleicht eine dritte. Aber also da braucht man ein Potpourri von Maßnahmen, das ist völlig klar. Und zwei Dinge, glaube ich, sind wichtig. Zum einen, dass wir wirklich nur dort bauen, wo wir auch neue Bauten brauchen, neue Wohnungen brauchen. Im Moment wird in Deutschland auch noch woanders gebaut. So, da wird irgendwie auch mehr oder weniger auf dem Land wird nochmal ein Neubaugebiet außerhalb der Kleinstadt ausgewiesen, obwohl die Kleinstadt eigentlich genug Platz hat. Und da werden auch Bauressourcen im Grunde verschwendet. Das geht auch wieder, sorgt auch für steigende Baupreise. Und ganz wichtig und aus meiner Sicht in der Diskussion noch stark vernachlässigt, ist, dass Wohnungsbaupolitik an erster Stelle Regionalpolitik ist. Also es muss attraktiv bleiben, auch jenseits der Metropolen zu wohnen und zu arbeiten. Und damit fängt eigentlich die gesamte Kette an. Und dann haben Sie noch ganz viele andere Gründe, natürlich über die Nullzinspolitik, über die wir gerade vorher sprachen, über die Besteuerung von Grund und Boden, über die Frage Subjektförderung, über Wohngeld und. Das sind auch noch weitere Aspekte. Aber wenn ich die zwei herausgreifen will, dann ist es nur da bauen, wo wirklich Bauen notwendig ist und schaut am Anfang der Kette auf eine gute Regionalpolitik, denn es ist auch schön, nicht nur in der Metropole zu wohnen, es gibt auch andere schöne Gegenden in Deutschland, wo man ein sehr gutes Leben führen kann.
Absolut, ja. Aber wenn wir jetzt gerade nochmal bei München bleiben, da ist es ja so, dass sich viele Rentner dann irgendwann die Wohnung gar nicht mehr leisten können.
Das ist ein Problem und man darf nicht müde werden zu betonen, dass all die sozialen Probleme, die vorgebracht werden in der öffentlichen Diskussion, auch sehr, sehr ernst zu nehmen sind. Und es kann nicht wünschenswert sein für eine Gesellschaft, dass jemand sein Leben lang, auch sein Erwerbsleben, sagen wir, in München verbracht hat und dann im Rentenalter nicht mehr in der Lage ist, in seiner Heimatstadt zu wohnen.
Ja. So.
Das ist ein Riesenproblem, das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Wir werden auch mit Neubauten auch in den Metropolen nicht alle Probleme lösen. Deshalb sollten wir zusätzlich auch darüber nachdenken, das Wohngeld deutlich zu erweitern. Also wirklich dann die Mieter, Subjektförderung habe ich vorhin gesagt, also die Mieter wirklich auch zu fördern und denen im Grunde einen höheren Mietkostenzuschuss zu geben. Im Moment haben sie die Kosten der Unterkunft im Grundsicherungsbezug, da wird das übernommen. Danach gibt es eben das Wohngeld, das läuft aber relativ zügig aus mit höherem Einkommen und es ist vor allem regional nicht mehr so differenziert, wie es eigentlich der Wohnungsmarktlage angemessen wäre.
Ja, auch da müssen wir schauen, wie sich die Corona-Krise auf die Immobilienwirtschaft auswirkt. Da wird es mit Sicherheit auch Auswirkungen geben und lassen wir uns da mal überraschen.
Genau, da wird es Auswirkungen geben. Im Moment haben wir nicht so richtig belastbare Marktpreise, muss man sagen. Und da werden wir vielleicht auch noch die eine oder andere Überraschung oder vielleicht auch eine Trendumkehr sehen, ohne dass das jetzt als Prognose von meiner Seite zu werten wäre.
Ja, der nächste Begriff ist Finanztransaktionssteuer.
Also ich halte nicht so viel von so Kampfmaßnahmen. Unter einer Finanztransaktionssteuer im Übrigen, das haben wir, glaube ich, jetzt nicht den Raum, das ganz ausführlich zu erläutern, gibt es ja unterschiedlichste Konzepte. Also man muss ja immer fragen, was meinst du damit mit der Finanztransaktionssteuer? Also deshalb Da gibt es sicherlich Spielarten, die sind möglicherweise sinnvoll, andere nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir ein Problem damit lösen mit einem mittlerweile politischen Kampfbegriff seit vielen Jahren. Lass uns eine vernünftige Steuerpolitik machen auf den verschiedenen Ebenen aus einem Guss, die irgendwie sinnvoll ist, die uns wirtschaftlich nicht schadet, die aber auch Verteilungsnotwendigkeiten entgegenkommt und den Gebühr trägt. Und da brauchen wir über solche Dinge wie eine Finanztransaktionssteuer isoliert zumindest nicht zu diskutieren.
Ja, diese Steuer soll ja auch eine Rentenmaßnahme dann bezahlen, die während der Wahl dann eben versprochen wurde.
Ja, warum muss es die Finanztransaktionssteuer sein? Wichtig ist, dass wir die staatlichen Aufgaben, die zu finanzieren sind, auch finanzieren können. Dafür brauchen wir Steuereinnahmen. Ob das jetzt in der Rente richtig verausgabt ist oder nicht, ist eine andere Diskussion, haben wir darüber gesprochen. Aber erstmal geht es darum, wenn ich mich als Staat entscheide, Geld auszugeben, dass ich die steuerlichen Einnahmen dafür habe. Und dann muss ich im zweiten Schritt schauen, was ist denn dafür wirklich die richtige Steuer, die auch an die möglichst wenige Nebenwirkungen hat. Im Übrigen ist es in der Finanzwissenschaft so, dass man nicht sagt, eine Steuer ist für eine Ausgabe gedacht. Also dieses Prinzip gibt es bei Steuern im Grunde nicht. Das wird immer mal wieder vergessen in der Politik, sondern es gibt einen Steuertopf, da fließt alles rein und aus dem Topf kann man Ausgaben bestreiten. Und man kann nachher nicht mehr erkennen, ob das eine Finanztransaktionssteuer, eine Einkommensteuer oder vielleicht eine Mineralölsteuer war, mit der man dann irgendwo Rente oder was auch immer unterstützt.
Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Rockmusik.
Ja, also erstmal bin ich begeistert von Ihrem Namen Finanzrocker. Da muss es irgendeine Verbindung geben, die müssen Sie mir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal nennen. Und als Kind der 70er Jahre oder dann irgendwann, als ich auch Musik hören konnte, waren es die 80er Jahre, ist mir das natürlich ein Begriff und hat mich in meiner Jugend auch mit begleitet, na klar.
Hören Sie denn immer noch Rockmusik?
Ja, ich höre immer noch Rockmusik, wobei ich durch die Nutzung von Streaming-Diensten wirklich mein Repertoire deutlich erhöht habe. Das macht die Sache ja so einfach mal in neue Dinge reinzuhören, neue Dinge mitzubekommen. Und das ist sehr bereichernd, muss man sagen, wenn man wirklich das ganze Spektrum auf Knopfdruck da abrufen kann.
Absolut. Das Schöne wäre natürlich, wenn die Künstler davon auch was hätten, weil momentan haben sie davon noch nichts. Aber ich denke mal, der Weg wird irgendwann dahin führen müssen.
Da haben Sie recht. Im Moment ist es, glaube ich, nicht so besonders attraktiv.
Ja. Ja. Dann kommen wir zum letzten Begriff. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Glück.
Glück ist das Wichtigste im Leben. Und das ist im Grunde der Sammelbegriff für all das, was in einem Leben gelingen kann. Und das hat nur sehr bedingt mit Geld zu tun. Es hat ein bisschen weniger bedingt mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun. Aber wir sollten am Ende nicht nach möglichst hohem Einkommen, Ruhm und Prestige streben, sondern wir sollten am Ende nach Glück streben. Und das muss jeder für sich selbst definieren. Da ist für manchen ein gewisses Einkommen ein Vehikel. Für manche ist es nicht. Und jeder sollte seinen Lebensentwurf möglichst so gestalten können und mit möglichst wenig Restriktionen so ausgestalten können, dass er für sein persönliches Glück dass er das auch erreichen kann. Und dafür brauchen wir Freiheiten, denn das geht unter wirtschaftlichen Zwängen natürlich nicht immer so, wie sich der Einzelne das vorstellt. Aber am Ende ist es das, was zählt.
Ja, Ausrufezeichen. Herr Böhmer, haben Sie vielen Dank für das tolle und sehr interessante Interview und ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen auch für das Buch alles Gute und ich hoffe, dass wir ein bisschen dazu beitragen konnten, dass mehrere Leute in das Buch auch reinschauen, sich das kaufen und es dann durcharbeiten.
Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Kort. War ein spannendes Gespräch. Vielen Dank.
Soweit das Interview mit Dr. Michael Böhmer. Und es waren so viele Themen. Ich hätte gerne noch über viele weitere gesprochen, die er im Buch auch nochmal anreißt. Aber irgendwann ist es dann einfach zu viel. Und ich glaube, so in 60 Minuten passt das sehr gut, auch von den Themen her. Aber wie gesagt, im Buch sind noch mehr Themen, die auch ausführlicher behandelt werden. Und ich fand das sehr, sehr inspirierend zu lesen. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Kai Michael und er schreibt, vielen Dank. Lieber Daniel, vielen Dank, dass du mich mit deinem Podcast finanziell gebildet hast. Durch dich habe ich begonnen, mich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen und endlich eigene Entscheidungen zu treffen. Herzlichen Dank dafür. Mach bitte weiter so, Kai. Ja, lieber Kai, ich danke dir herzlich für die Bewertung und freut mich sehr, dass du dich durch den Podcast ermutigt gefühlt hast, dich mit deinen eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Und dann hat sich das ja wirklich gelohnt, diesen Aufwand hier reinzustecken. So, und die zweite und letzte Bewertung stammt von USA0815. Er schreibt: großer Respekt. Hallo Daniel, ich höre hier schon länger mit und nun ist es mal Zeit für ein Feedback. Auch wenn wir in einigen finanziellen Punkten nicht zu 100% übereinstimmen, muss ich dir ein großes Lob aussprechen. Ich höre viele Podcasts, lese zig Blogs und auch Fachzeitschriften über das Thema Finanzen. Deine unaufgeregte und ehrliche Art zu moderieren macht es dem Zuhörer sehr angenehm, dir zu folgen. Man merkt, wie viele Gedanken du dir zu den Gästen und den Themen vorab machst. Eine Anmerkung noch zur Folge mit Marc Friedrich. Ich halte von seinen Ansichten herzlich wenig. Dennoch ist es nicht sinnvoll, hier in ein polarisierendes Battle in einem Interview mit ihm einzusteigen. Der aufmerksame Hörer kann selbst seine Schlüsse ziehen und benötigt keine Steilvorlagen vom Interviewer. Hater wird es bei solchen Themen Gästen immer wieder geben, egal wie du vorgehst. Gleiches gilt auch für die Neider. Davon kann Kolja auch ein Lied singen. Mach bitte weiter so. Es wird wirklich nie langweilig. Danke für deine Arbeit und dein Engagement. Viele Grüße, Patrick. Ja, Patrick, vielen Dank. Freut mich. Und ja, Marc Friedrich ist natürlich das Beispiel par excellence, wenn es darum geht, einen diskussionswürdigen Podcast-Gast bei mir zu finden. Aber es gab jetzt auch noch einen weiteren, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Und letztendlich geht es ja tatsächlich immer darum, dass man als Hörerin oder als Hörer 1, 2, 3 Punkte aus diesem Gespräch mitnehmen kann und die für sich selber anwenden kann. Und dann hat sich das Hören schon gelohnt. Und man muss mit den Gästen natürlich nicht auf einer Wellenlänge sein. Man muss auch nicht mit mir auf einer Wellenlänge sein, sondern es geht dann tatsächlich darum, das Beste für sich persönlich herauszuziehen. Und wenn das gelingt durch ein Interview, durch viele Interviews, dann ist es aus meiner Sicht ein lohnenswertes Interview gewesen. Und das ist eben auch der Anspruch, mit dem ich an die Interviews rangehe. Das heißt, ich versuche mir immer im Vorfeld zu überlegen, in welche Richtung geht dieses Gespräch? Was sind so die Eckpunkte, die ich am Ende raushören möchte aus dem Gespräch? Und das gelingt mir natürlich nicht immer, aber in den meisten Fällen bin ich voll und ganz zufrieden nach dem Gespräch. Und das Feedback zeigt natürlich dann auch, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Und wenn die eine oder andere Folge mal nichts für einen persönlich ist, dann ist es halt so. Aber das liegt tatsächlich in der Natur der Sache. Von daher, hab vielen Dank für die tolle Bewertung. Und du schreibst ja auch, du stimmst nicht in allen Punkten 100% mit mir überein. Aber wie gesagt, darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, da wirklich für sich da die wichtigen Punkte und den Mehrwert dann rauszuholen. Und ich bin der festen Überzeugung, man kann aus jedem Interview irgendwas rausziehen, selbst wenn 80% für einen persönlich nicht gut geeignet sind. Aber diese 20% sind halt wirklich wichtig. So, damit bin ich am Ende angekommen. Die nächste Podcast-Folge gibt es in 2 Wochen. Es ist wieder ein Hörerinterview geworden, was unglaublich spannend ist. Also da sollte eigentlich jede und jeder mehr als 20% rausziehen. Und auch wenn die Headline sehr provokant wirken wird, das kann ich schon mal ankündigen, es ist überhaupt nicht provokant vom Interview her und da kann man eine Menge mitnehmen. Und ja, bis dahin wünsche ich dir jetzt aber erstmal alles Gute und sag ciao, bis zum nächsten Mal.